Ich vermute, dass die meisten von euch ja schon Spezialisten sind, was Weihnachten angeht. Das liegt daran, dass viele von uns das ja schon ein paar Jahre feiern und dann jedes Jahr erinnern wir uns an dieselbe Sache. Auch das wurde heute Morgen ja schon gesagt. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Und die handelnden Personen sind uns auch mehr oder weniger bekannt, gehe ich davon aus. Die Hauptperson ist das Kind in der Krippe. Jesus wird geboren. Naja, und dann brauchen wir dafür natürlich Maria, klar, das ist die Mutter, und Josef, so wie wir in der Bibel lesen, waren die beiden zwischenzeitlich verheiratet. Das war ja noch nicht der Fall, als der Engel zu Maria gekommen war, nach Nazareth, um die Geburt anzukündigen. Ja, und dann haben wir ja noch irgendwelche Leute in Bethlehem, die wir namentlich gar nicht genau kennen. Also beispielsweise den Besitzer dieses Stalles. Denn wir lesen ja, dass sie da durch die Straßen geirrt waren und dann erst in diesem Stall unterkommen konnten. Und dann haben wir ja, und das lesen wir auch in der Bibel, die Hirten auf dem Feld, die ja noch in derselben Nacht gekommen waren, also irgendwo in Bethlehem herum, waren die bei ihren Herden und dann kamen sie dort und haben darüber gestaunt, haben angebetet, haben gesungen, was weiß ich, was die da noch gemacht haben. Die tauchen da auch noch auf. Und eine nächste Personengruppe, die ist uns euch ja auch alle bekannt, die habe ich jetzt noch nicht erwähnt, die in der Bibel aber auch vorkommt, das sind dann nämlich die heiligen drei Könige. Also zumindest die heiligen drei Könige, als solche sind sie in der Öffentlichkeit bekannt. Wann das ganz genau gewesen war nach der Geburt, wissen wir nicht. Es könnte sein, relativ kurz, wahrscheinlich waren ein paar Tage zwischenzeitlich vergangen. Und wisst ihr übrigens, wo die heiligen drei Könige heute sind? Also in Köln. Ja, also zumindest glauben das alle Katholiken. Denn in Köln, da ist ein riesengroßer Schrein, so ziemlich lang, so naja, mehr als 1,5 Meter, fast 2 Meter lang, aus Gold und Silber. Und da sollen seit 850 Jahren die Gebeine der heiligen drei Könige drin sein. Überhaupt war das der Grund, warum man den Kölner Dom gebaut hat. Weil man sich gesagt hat, so heilige Gebeine von Leuten aus dem Neuen Testament, die brauchen auch ein entsprechend großes Gotteshaus, eine Kirche. Und damals wollte man vor, 900 Jahren in etwa die größte Kirche Europas bauen. Also fast hat es ja auch geklappt, nicht? Der Kölner Dom ist ja sehr beeindruckend. Und wenn die Leute dann zu Weihnachten zum Kölner Dom kommen, dann haben sie den Eindruck, wenn sie da an diesen Gebeinen vorbeilaufen, hier sind die heiligen drei Könige. Man hat die in den letzten Jahren auch etwas intensiver untersucht, wobei die Kirche hat sich verbeten, dass man die Knochen analysiert, um festzustellen, wie alt die nun sind. Aber die Kleider ringsherum, die hat man analysiert und festgestellt, die sind wahrscheinlich aus dem 2. Jahrhundert gefertigt in Syrien. Naja, also 2. Jahrhundert wäre ein bisschen zu spät, Syrien wäre auch nicht ganz passend, aber zumindest ziemlich alt. Und man hat dann auch festgestellt, so nach grober Analyse, der eine war so etwa 18, 19, 20 herum, der andere war etwa um die 30 und der andere um die 50 von diesen drei Gebeinen, die man gefunden hat. Helena, die Mutter von Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert, soll die in Israel gefunden haben und dann mit nach Konstantinopel und später nach Rom und von Rom aus dann nach Köln gebracht haben. Die heiligen drei Könige. Bis heute ja in der katholischen Kirche weiß man sogar ihre Namen. Allerdings weiß man das erst etwa ab dem 8. Jahrhundert. Kaspar, Melchior, Balthasar. Einer mit schwarzer Hautfarbe aus Afrika, einer mehr aus Asien, einer mehr aus Europa, einer jung, einer mittelalt und einer alt. Sie sollen sozusagen die ganze nicht-jüdische Menschheit repräsentieren. Und nachdem ich euch jetzt etwas erzählt habe, wo ihr also die heiligen drei Könige treffen könnt, wenn ihr das wollt, wenn wir davon ausgehen, dass sie echt sind, diese Gebeine, wenn nicht, ja, dann sind da irgendwelche Leute drin, die dann vielleicht im 2., 3. Jahrhundert gestorben waren, aus Syrien stammten. Die hätten sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sie einmal dann in Deutschland in einer Kirche aufgebahrt werden. Gut, ich lese euch jetzt mal vor aus dem Neuen Testament, was wir denn über diese heiligen drei Könige wissen. Denn die einzige historische Quelle, die wir haben, ist eben das Neue Testament und da insbesondere das Matthäusevangelium. Und da im zweiten Kapitel, da lesen wir, was das mit denen auf sich hat. Und dann werden einige Sachen vielleicht auch noch klarer. Matthäus Kapitel 2, Abvers 1. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen ganz genau nach der Zeit, an dem der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind, und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit ich auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Denn siehe, der Stern, den sie vom Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästlein und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Das ist also alles, was wir über die heiligen drei Könige wissen. Und wenn wir uns das durchlesen, dann fallen uns gleich ein paar Dinge auf. Also erst einmal fällt uns auf, es waren gar keine Könige, sondern hier Luther und auch Schlachter und andere übersetzen dann die Weisen. Das ist auch eine Interpretation, denn im griechischen Original steht dort Magoi, also die Magier sozusagen. Dieser Begriff, der dort erwähnt wird, war eine Fachbezeichnung für Menschen, die ein sehr hohes Amt gehabt hatten in Persien, im Iran. Und zwar waren sie so eine Art Berater des Königs in wichtigen Angelegenheiten. Und zwar, sie sollten die Sterne genau beobachten, sie sollten auch sonst durch allerlei Überlegungen den König beraten in wichtigen Entscheidungen. Also vom Begriff her wahrscheinlich höhere Regierungsbeamte aus dem Iran, die müssten dann wochenlang unterwegs gewesen sein, bis sie nach Israel gekommen waren. Und also Könige nicht, aber wichtige Leute, das schon. Wie viel waren es? Hier steht bloß Mehrzahl. Es könnten zwei sein, es hätten auch 10 sein können. Eine genaue Zahl finden wir hier nicht. Warum kam man auf 3? Nun, erst einmal 3 klingt gut, und zumal es waren 3 Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und dann hatte man sich gesagt, naja gut, der eine hat die Gold, der andere hat den Weihrauch, der andere hat die Myrrhe, also waren es 3. Allerdings, es könnten ja auch 6 gewesen sein, jeweils 2 hätten sich ein Geschenk geteilt. Es hätten auch 10 sein können und die hatten halt 3 Geschenke mit dabei. Also allein von den Geschenken die 3-Zahl abzuleiten, ist ein bisschen Interpretation, spielt am Ende aber auch gar keine große Rolle bei dieser Geschichte. Ja, was können wir über diese Leute noch wissen? Relativ wenig. Außer, dass sie irgendwie schon eine Art Frömmigkeit gehabt haben. Denn uns wird ja gesagt, dass sie einmal auf den Traum achteten, wo Gott ihnen sagte, geht nicht zurück zu Herodes, sondern geht wieder in euer Land zurück. Sie waren auch interessiert, dass dieser verheißene König der Juden, von dem sie ja relativ wenig wussten, denn sie selbst waren ja keine Juden, dass der für sie wichtig ist. Wir lesen auch, dass sie dann zur Krippe gekommen sind, in der Jesus gelegen hat, und dort angebetet haben. Also irgendwie fromm müssen sie gewesen sein oder zumindest auf der Suche nach Gott. Und sie gingen davon aus, dass das, was sie an den Sternen beobachteten und das, was sie im Traum mitbekamen, dass das Wahrheit ist, die von Gott kommt. Maria und Josef, lesen wir, zwischendurch hatten schon ihren Ort gewechselt. Denn in der Zwischenzeit waren sie nicht mehr im Stall. Vielleicht ist es euch aufgefallen, als ich es gelesen habe. Da steht nämlich, als der Stern über dem Haus stillstand, in dem Maria und Josef waren, dann gingen sie dort hinein. Scheinbar waren Maria und Josef mit Jesus nur relativ kurze Zeit im Stall, vielleicht nur in dieser ersten Nacht. Und dann suchte man am nächsten Tag nach einer geeigneteren Unterkunft und dann sind sie in ein Haus umgezogen. Blieben dort ja auch noch eine Zeit lang, bis Jesus dann 40 Tage nach der Geburt in Jerusalem im Tempel dargestellt worden sind und Hanna und Simeon dort waren und nochmal auf Jesus hinwiesen. Das hatte sich verändert. Der Herodes, der Große, von dem man, wie gesagt, heute in Israel an jeder Ecke irgendetwas finden kann, er hielt sich selbst für ein großer König und gemessen an dem, was er bauen ließ, war er das auch. Dieser Herodes, der Große, war zu diesem Zeitpunkt schon im fortgeschrittenen Alter. Was er noch nicht wusste, aber was wir heute wissen, ist, dass er kurz vor seinem Tod stand. Herodes, soweit wir das heute berechnen können, starb 4 v. Chr. Also jetzt der ein oder andere fängt dann an nachzurechnen oder gleich zu überlegen, ja, wie geht denn das? Wie kann der denn aus dem Grab heraus noch da mit den Weisen sprechen? Naja, unsere Berechnung, die ist erst von Mönchen des Mittelalters angestellt worden und die haben sich eben nur ein paar Jahre verrechnet. Also insofern ist Jesus vor Christus geboren. Was zugegebenerweise etwas seltsam klingt, nicht? Aber ja, es geht ja nur um eine Berechnung. Also Jesus ist geboren, Herodes lebt gerade noch, also mindestens müssen wir das Jahr 4 v. Chr. haben, als diese Weisen vorbeikommen. Und dieser Herodes ist zu diesem Zeitpunkt paranoid. Das heißt, er hat fürchterliche Angst vor dem Tod. Er hat fürchterliche Angst vor seinem eigenen Volk. Deshalb lässt er die Felsenfestung Masada ausbauen, weil er Angst hat, wenn sein Volk einen Aufstand gegen ihn macht, dass sie ihn umbringen könnten. Und da will er sich in Sicherheit bringen. Und er ist auch paranoid, weil er Angst davor hat zu sterben, Angst vor Gott zu stehen, Angst, dass ein anderer ihm seinen Thron streitig machen kann. Und deshalb kommt ja auch das, was wir direkt an dem Anschluss lesen, dass er nämlich all die neugeborenen Jungs in Bethlehem töten ließ, aus Angst davor, jemand könnte ihm diesen Thron wegnehmen. Und genau deshalb trifft er sich mit dem Weisen aus dem Morgenland. Also wahrscheinlich nicht nur, vermutlich waren das auch so diplomatische Bemühungen. Also wenn ein hoher Regierungsbeamter von einem Land ins andere kommt, naja, dann wendet er sich zuerst an die Regierung dort und genau das haben die auch gemacht. Und wahrscheinlich hat der Herodes sich gesagt, okay, jetzt bekommen wir mal wieder Besuch aus dem Iran, aus Persien, die empfangen wir auch und dann gibt es ein großes Essen und dann unterhält man sich, was wollt ihr denn? Und dann kommen sie mit ihrer Bitte, der neugeborene König. Und Herodes weiß ganz genau, er hat kein neugeborenes Kind, also ist da irgendwas komisch. Und dann lässt er sie loslaufen mit dem Tipp noch, schaut doch in Bethlehem nach. Also wir wissen ja, sein eigentliches Ziel war nicht, wie er den Weisen sagt, Jesus anzubeten, sondern ihn umzubringen. Selbstverständlich, er sagt das nicht. Wir hätten jetzt den Herodes beraten können. Also mit heutiger Technik hätte er einfach den Weisen aus dem Morgenland einen kleinen GPS-Sender in die Tasche stecken können. Das wäre viel einfacher, nicht? Er könnte einfach zu Hause in Jerusalem auf seinen Bildschirm schauen, tick, 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 da laufen die lang und dann gleich seine Truppen hinterher. Also gut, wir wissen ja, das gab es damals nicht. Aber zumindest an der Stelle des Herodes frage ich mich, warum hat er nicht einfach einen seiner Diener mit den Weisen losgeschickt? Das wäre doch viel effektiver. Er müsste sich nicht auf die Treue von fremden Leuten verlassen, sondern der Diener könnte, sobald sie da sind, wieder zurücklaufen und er könnte ja als Sachverständiger dienen, spricht die Sprache, kennt die Orte, da gibt es doch noch eine richtig schöne Entschuldigung. Jetzt könnt ihr ja froh sein, dass ich damals nicht Berater von Herodes gewesen war, nicht? Sonst wäre das dann ja noch vielleicht ganz anders ausgegangen. Aber ich vermute beim Herodes, entweder hat er die Sache nicht ganz so ernst genommen. Hat gesagt, naja, das sind da Spinner, nicht? Wahrscheinlich ist ja sowieso nichts dran vom König in neugeborenen König, weiß ich ja gar nichts, aber gehen wir mal sicher, dann kommt mal zurück. Vielleicht ist es auch so, dass die Weisen misstrauisch waren und deshalb keinen Fremden mitnehmen wollten. Auf jeden Fall gehen die alleine los. Wir wissen nicht genau warum, aber irgendwie scheint auch das seltsam. Möglicherweise wird Herodes erst dann besonders aufmerksam, wo ihm benachrichtigt wird, dass die Weisen eben nicht zu ihm zurückgekommen sind, aber ein Kind gefunden haben. Denn ganz sicher hat er seine Spitzel dort gehabt und hat das dann mitbekommen, denn sonst hätte er ja seine Truppen da gar nicht in Gang gesetzt, sonst hätte er ja, da wäre gar nicht auf die Idee gekommen, sie da zu verfolgen. Auf jeden Fall am Ende wissen wir ja, Gott bewahrt Jesus. und Maria und Josef. Und sie fliehen dann nach Ägypten. Diese Geschenke der Weisen sind von Gott vorhergeplant. So wie Gott manchmal ja das Leben vorherplant und wir das gar nicht merken. Erst im Rückblick sehen wir dann, wie Gott uns in bestimmte Situationen hineingeführt hat, so wie damals Maria und Josef. Wie Gott uns bewahrt hat und geführt hat. Gott wusste ja längst, dass der Herodes plant, ihn umzubringen. Er wusste, dass sie bald das Land verlassen müssten. Aber er wusste auch, dass der noch relativ junge Josef und die junge Maria, die hatten ja gar nicht viel Geld irgendwo auf dem Konto. Sie waren relativ arme Leute. Wovon hätten sie in Ägypten denn leben sollen? Und schon allein nur das war der Grund, warum sie diese wertvollen Geschenke bekamen. Von denen lesen wir ja hinterher nichts mehr. Sondern wahrscheinlich war das das Geld oder das, was sie als Geld bekommen konnten, wenn sie das verkauft haben und wo sie in Ägypten von gelebt haben. Denn Gold, klar, wissen wir alle, ist wertvoll und Myrrhe und Weihrauch waren ebenfalls Luxusgüter. Also das heißt, da, wo sie nach Ägypten geflohen sind, damit konnten sie erst einmal Essen und Trinken und Unterkunft bezahlen, bis sie dann eben wieder zurück nach Israel gekommen waren. Das hat Gott ja schon vorgeplant. Er wusste genau, wie es läuft, auch wenn zu diesem Zeitpunkt Maria und Josef noch gar keine Ahnung davon hatten. So ein kleines Detail am Rande, wo wir merken, dass Gott eben auch in unser Leben aktiv eingreift und manche Dinge macht und die klingen jetzt erst einmal gar nicht so besonders religiös wie diese Geschenke und wir wissen auch noch gar nicht, wofür diese Sachen gut sind, aber dass wir dieses Vertrauen haben können, das, was Gott in unserem Leben gemacht hat im letzten Jahr, 2019, und was er tun wird im nächsten Jahr, 2020, dass wir vertrauen können darauf, Gott hat auch unser Leben in seiner Hand und er bereitet Dinge vor, von denen wir im Moment vielleicht noch gar nicht wissen, wofür wir sie brauchen und wofür sie gut sind. Gott weiß es aber. Und dann können wir dankbar dafür sein. Oder manchmal, wenn wir eben im Rückblick darauf schauen, dass wir Gott Danke sagen können dafür, dass er viele Dinge vorbereitet hat, sodass wir die Kraft und die Möglichkeiten haben, das zu tun, was wir heute tun. Davon können wir lernen. Wir können hier auch lernen vom Herodes. Also nicht in dem Sinne, dass wir jetzt die Leute belügen und betrügen und so etwas, das ganz sicherlich, hier sollten wir eher genau das Gegenteil tun. Aber was wir vielleicht auch im Unterschied zu Herodes lernen können, ist doch, dass wir deutlich wissen, wir werden sterben. Deutlich wissen, unser Leben geht zu Ende. Und dass wir nicht nur uns dagegen total wehren, so wie der Herodes das getan hatte, vollkommen erfolglos getan hatte, denn er starb ja sowieso. Dass wir uns versuchen, an all den Dingen festzuhalten, die wir in der Vergangenheit gehabt haben, die Gott uns auch eine Zeit lang gegeben hat. Bei dem Herodes war es die Herrschaft über ein ganzes Land. Bei uns ist es vielleicht eben, naja, unsere Fähigkeiten, unser Beruf, unsere Familie, unser Haus, unser Auto, unsere Funktion in der Gemeinde oder in irgendeinem Werk oder sonst irgendwie etwas. Auch da zu sehen, auch solche Sachen gehen ja irgendwann mal zu Ende. Und es gibt die Leute, die es nicht wahrhaben wollen, die daran klammern und sich festhalten, die versuchen mit allen Mitteln darum zu kämpfen und meistens dann noch Schaden anrichten an dem, was eigentlich gut wäre. Das Haus fällt ihnen über dem Kopf zusammen, weil sie eben gar nicht mehr die Kraft haben, sich drum zu kümmern. Oder eben die Kinder rebellieren total, weil man zu stark sie versucht an sich zu binden. Oder das christliche Werk oder die Gemeinde geht den Bach ab, weil man eben nicht merkt, dass man nicht mehr in der Lage ist, das alles so hinzubekommen. Und genauso der Herodes sieht es nicht. Er sieht nicht, was unweigerlich auf ihn zukommt, obwohl er es hätte wissen können, denn er ist hier schon im hohen Alter. Sondern er versucht um jeden Preis darum noch zu kämpfen und alle, die ihm das wegnehmen könnten, diese irdischen Güter, diese Verantwortungen, die er hat, die versucht er umzubringen oder mundtot zu machen. Und am Ende nimmt Gott ihm dann seine Herrschaft aus der Hand, aber es führt eben dazu, dass es auch in Israel eine Krise gibt und dass dann auch die Herrschaft der jüdischen Könige sowieso vorbei ist und die Römer alles in die Hand nehmen. Also es läuft gar nicht so gut, wie der Herodes sich das gedacht hätte. Was wir für uns daraus lernen können, auch bei uns ist es so, wir sollten uns bewusst sein, dass all das, was wir haben, ist eben nur vorläufig, egal was. Und wir sollten die Zeit ausnutzen, die wir haben dafür, solange wir die Kraft und die Fähigkeiten und die Verantwortung haben von Gott, auch das anzunehmen. Aber dann ebenfalls zu sehen, alles hier auf der Erde ist vergänglich, alles auf der Erde ist vorübergehend. Und dass wir dann den richtigen Zeitpunkt erkennen, wann es auch dran ist, einen Schlusspunkt zu setzen. Und zu sagen, okay, diesen Job oder diese Verantwortung, die gebe ich jetzt auf. Oder diesen Besitz gebe ich auf, weil er nicht mehr da ist. Und der eine von uns mehr und der andere weniger, wir empfinden dann Bindungen an irgendetwas, was uns umgibt in unserer Welt. Und dann fällt es uns schwer, eins zu sehen, jetzt ist es daran. Und am Ende können wir genauso enden, also wie der Herodes, dass wir nämlich zu unlauteren Mitteln greifen, um das noch zu erhalten, was eigentlich von Gott für uns gar nicht mehr vorgesehen ist. Also das ist, glaube ich, etwas, was wir von dem Herodes im Negativen lernen können, also wo er es falsch macht und wir es hoffentlich dann richtig machen können. Bei den Weisen aus dem Morgenland, da ist ja die Frage, warum hat Gott das überhaupt so kompliziert gemacht? Und Antworten gibt es unterschiedliche, obwohl wir darüber spekulieren müssen, denn es steht da nicht drin in der Bibel. Das, was mir am naheliegendsten erscheint, ist, dass er wollte, dass Jesus beglaubigt wird als Gott und das von ganz unterschiedlichen Personengruppen. Da waren ja zuerst die Hirten auf dem Feld. Die Leute, die in Israel nicht viel galten, weil sie im Alltag viel mit Schmutz und Exkrementen und Blut zu tun hatten und deshalb alle dachten, die sind auch nicht heilig, die sind nicht rein und denen sollte gezeigt werden, Jesus ist Gott. Und dann haben wir hinter Simeon und Hanna als besonders Fromme im Tempel, die ebenfalls gesagt haben, Jesus ist Gott und das ist der Messias, den Gott im Alten Testament vorhergesagt hat. Und hier haben wir noch eine ganz andere Personengruppe. Hier haben wir nämlich gelehrte, weise, einflussreiche Männer, die aber nicht aus Israel stammten, sondern aus dem heidnischen Hintergrund gewesen waren. Also eben Persien, Iran. Und irgendwie aus meiner Sicht ist das doch auch eine ganz besondere Beglaubigung, dass nicht nur die Juden wussten, jetzt ist Gott geboren in einem kleinen Kind, sondern dass auch Menschen, die an sich gar nicht aus jüdischem Hintergrund kamen, sondern aus heidnischen, also eigentlich ja eher das repräsentieren, wo wir dazu gehören. Denn ich vermute mal, die meisten, die heute Morgen hier sind, sind keine Juden von ihrer Geschichte her, sondern kommen eben eher von anderen Völkerschaften. Aber dass eben auch denen Gott das geoffenbart hat, was passieren wird, und sie hingegangen sind und das beglaubigt haben und angebetet haben. Das ist die Frage, die sich mancher vielleicht stellt, ja, woher wissen wir denn das alles überhaupt? Ja, das steht auch in der Bibel, nämlich Maria hatte sich daran erinnert. Als der Matthäus das aufschreibt, und Matthäus war ja einer der 12 Jünger Jesu gewesen, war also mindestens 3 Jahre mit Jesus unterwegs und nachher hat er auch die Brüder und Schwestern Jesu kennengelernt, die er ja hatte, und hatte Maria kennengelernt. Und die Maria, die konnte dann davon erzählen, ja damals, als Jesus geboren war, da ist das passiert. Und dann konnte der Matthäus auch nachsuchen bei anderen Zeugen, die damals dabei gewesen waren, und hat das dann bestätigt gefunden und uns aufgeschrieben. Und da hat Gott auch denjenigen, die keine Juden waren, das mitgeteilt. Da drin steckt doch für mich auch etwas von dem Wesen Gottes, der sich eben von Anfang an nicht nur auf die Juden beschränkt hat, sondern der von Anfang an alle Menschen und Völker im Blick gehabt hat, die er erreichen wollte. Genauso wie heute ja auch. Heute will Gott ja auch, dass alle Menschen gerettet werden. Nicht nur so ein paar Lieblinge sozusagen, sodass wir uns sagen könnten, naja gut, wir als Gemeinde Detmold Nord, wir gehören vielleicht dann dazu und ein paar andere Christen auch noch, sondern hier ist ja der ganz deutliche Hinweis darauf, alle Menschen, die ganze Welt soll erreicht werden. Und deshalb teilt er diesen Menschen das ja auch mit, diese Leute dort aus Persien, ja was wussten die eigentlich von Gott? Wenn sie keine Juden waren, vermutlich lasen sie nicht im Alten Testament. Sondern das, was sie mitbekommen haben, war irgendwie ein inneres Wissen, was Gott ihnen gegeben hat. Dann die Beobachtung der Sterne, von denen wir nicht ganz genau wissen, was sie da an den Sternen gesehen haben. In Kinderbüchern wird meistens ein Komet gemalt. Nur ein Komet wird es nicht gewesen sein, weil ein Komet, der schlägt dann durch die Stratosphäre, glüht ein bisschen und dann innerhalb von ein paar Sekunden ist dann Schluss. Dieser Stern, den sie gesehen haben, dem sind sie ja wochenlang nachgelaufen. Darüber hinaus, wenn ihr so einen Kometen seht, bitte sehr, wie wollt ihr jetzt genau feststellen, über welchem Haus der stehen bleibt? Also wenn ich da irgendeinen Stern sehe, ja gut, der könnte über einer ganzen Stadt stehen. Oder manchmal sogar bei 2 Städten, wie willst du das genau zuordnen? Also das heißt, das muss irgendwie ein ganz andersartiger Stern gewesen sein. Irgendein Himmelskörper, den Gott speziell dafür geschaffen hat, dem man genau nachgehen konnte und der dann stehen blieb und man genau wusste, ach, das ist jetzt das Haus, in dem ist das drin. Wir wissen es nicht. Es gibt einige Ausleger, die spekulieren, es sei eine Konjunktion, das heißt eine Überlappung von Saturn und Jupiter. Und das solle dann gedeutet werden, dass eben ein neuer Herrscher in Israel geboren ist. Kann theoretisch sein, aber auch eine solche Konjunktion wandert nicht und bleibt auch nicht über irgendeinem Ort stehen. Also deshalb, ich bin hier eher dafür, sagen wir, irgendetwas am Himmel, irgendetwas, was ganz deutlich und leuchtend hell und ziemlich gut folgbar gewesen war, und dem sind sie nachgefolgt. Und manchen Menschen weltweit geht es ja heute ganz genauso. Auch viele Menschen heute weltweit lesen nicht in der Bibel, aber irgendwie gehen wir doch davon aus, dass Gott auch heute alle Menschen liebt und irgendwie allen Menschen nachgeht. Und in Römer 1 lesen wir, alle Menschen wissen, dass es einen Gott gibt. Wodurch? Durch das Gewissen, durch die Natur. Und von manchen Menschen hören wir dann ja auch, gerade in den letzten Jahren besonders häufig von Menschen aus der islamischen Welt, dass sie dann plötzlich von Jesus träumen. Und dass sie dann mitbekommen, oh, da, Jesus ist da. Es gibt doch mehr, als wir bisher gewusst haben. Und dass manche dem dann treu nachgehen und dem und dann auf die Suche gehen und dann am Ende Jesus finden. Heute geht das einfach. Man muss nur im Fernsehkanal, selbst in der arabischen Welt gibt es christliche arabische Fernsehsender, und dann kann man den sehen oder einen Radiosender oder ein Traktat bekommen oder einen Christen treffen. Gott hat ja unzählige Möglichkeiten. Aber dass Gott so wie damals diese Weisen auch heute Menschen sucht in allen Völkern, die er innerlich anspricht und die wissen, es gibt ihn und die vielleicht die Details noch nicht kennen, aber weil sie sich ehrlich auf die Suche machen, dann auch Christen treffen, dann auch mit Jesus in Berührung kommen und ihn kennenlernen. Und für mich ist das ja ein Ausdruck der Begründung oder der Garantie dieser weltweiten Liebe, die Jesus gehabt hat. Der sich nicht nur einige wenige ausgesucht hat als seine Lieblingskinder, sondern der alle im Blick gehabt hat. Und das ist ja auch ganz tröstlich für uns heute. Denn sonst könnten wir die Frage stellen, was qualifiziert uns denn, dass wir nun zu den Lieblingskindern Gottes gehören, die gerade mal das Privileg haben, ihn kennenzulernen. Wir haben da keine besondere Qualifikation, sondern Gott hat alle Menschen im Blick. Und das ist doch auch erstmal etwas, was uns hilft, Gott besser zu verstehen, der eben Jesus schickt und damit alle erreichen will. Es so fordert uns aber auch heraus, diesen Blick für diese ganze Weite der Welt zu haben und für das Handeln der Welt, der Handeln Gottes weltweit, überall, da wo er Menschen erreichen will, und wir können ein Teil davon sein. Wir können genauso sein wie diese Weisen aus dem Morgenland. Das heißt, wir hören auf Gott, wir lassen uns von Gott gebrauchen und wir erreichen vielleicht Leute, die irgendwo Gott schon vorbereitet hat, wo Gott schon in ihr Herz hineingesprochen hat. Und manchmal können wir das ja auch in Deutschland erleben. Das müssen gar nicht in fernen Ländern sein, sondern dann wirst du in Detmold Menschen erleben, die kein christliches Elternhaus haben, aber die lange ohne Gott gelebt haben, aber die innerlich irgendwie wissen, an Gott ist was dran. An dem, es gibt da mehr, als ich bisher weiß. Und das bei Jesus, das stimmt auch, aber sie können das nicht ausdrücken. Sie können es vielleicht nicht mal mit Worten formulieren, weil es noch etwas ungenau da ist. Und da kommst du genau ins Spiel, dass du nämlich den Kontakt zu diesen Menschen hast. Und dann kannst du hinkommen und ihnen erklären, worum es eigentlich geht, worauf ihre Sehnsucht ausgerichtet ist. Und ihnen deutlich machen, dass Jesus sie ja schon lange liebt, obwohl sie es noch gar nicht wissen. Und dass sie das dann festmachen können und ein Leben mit ihm beginnen können. Also bei vielen Menschen heute muss es nicht so bleiben wie bei den Weisen aus dem Morgenland. Es kann konkreter werden, weil wir haben heute das Neue Testament. Wir wissen noch viel mehr, was Jesus gewollt und getan hat. Aber es zeigt uns etwas von dem Handeln Gottes. Gut. Also, ich habe euch ein paar Dinge heute Morgen versucht zu vermitteln. Als erstes, Gott hat einen Plan für das Leben der Menschen damals und auch für dein Leben. Deshalb hat er die Weihrauch, Myrrhe und Gold ihnen gegeben, Maria und Josef, damit sie, was sie noch nicht wussten, vorbereitet waren für das, was noch kommen sollte, nämlich ihre Flucht ins Ausland. Genauso wird es auch sein bei dir im kommenden Jahr. Du weißt noch nicht ganz genau, was auf dich zukommt, aber Gott bereitet dich schon vor, manchmal durch angenehme Dinge, wo er dir etwas schenkt und du weißt noch nicht genau warum, manchmal durch unangenehme Dinge und wo du noch nicht genau weißt, warum bist du jetzt in so einer Situation. Aber vertrau darauf, so wie hier, Gott hat einen Plan für das Leben von Maria und Josef, Gott hat auch einen Plan für dein Leben, er will dich führen. Und dann schau einfach ab und zu mal zurück, wo du dann plötzlich merkst, oh, genau diese Begegnung und das, was ich da gelernt habe oder das, was ich da gekauft habe, hat einen richtig guten Sinn gehabt, weil ich da auf Gott gehört habe und Gott gebraucht das. Lern von Herodes, also mach es nicht so wie er, sondern rechtzeitig sehe, wo hat Gott dir Verantwortung gegeben in dem Leben, in dem du jetzt stehst und wann ist es dran, diese Verantwortung auch abzugeben. Also wenn du noch mittendrin bist und du merkst es auch dran, dann mach das mit totaler Überzeugung und sei nicht faul. Aber wenn du mal merkst, jetzt ist auch da dran, irgendetwas abzugeben, das muss nicht erst mit 80 sein, dann gib es ab. Das bringt die Möglichkeit, dass Gott weiter bauen kann. Und er baut ja Gemeinde, nicht du. Und er führt auch Familie weiter. Auch daran hast du nur ein kleines Stückchen zu beitragen. Gib dann Verantwortung ab, wenn es soweit ist. Und halt nicht krampfhaft dran fest, wie Herodes das gemacht hat. Und dann sehen wir von den Weisen aus dem Morgenland. Also da sehen wir einerseits die große Liebe Gottes, die von Anfang an allen Nationen und allen Völkern gilt. Und nicht nur Israel. Und deshalb werden die herangezogen. Es zeigt uns aber auch eine gewisse Verantwortung, denn wenn es so ist, dann sollten wir dazu beitragen, dass diese Leute auch etwas von Jesus hören und dass wir anknüpfen können an dem, was sie innerlich schon wissen. Und das ist eine Herausforderung, in der stehen wir auch. Und das ist eben nicht nur am Ende der Welt, sondern das ist genauso auch in Detmold, in der Umgebung, in der wir wohnen. Amen. Ich bete an der Stelle gerne noch mit euch und wer will, darf gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir für die wenigen Dinge, die wir wissen dürfen von der Geburt deines Sohnes Jesus Christus. Unter anderem diesen Detail der Weisen, die aus dem fernen Osten gekommen waren und die dann an der Grippe in Bethlehem angebetet haben. Wir danken dir dafür, dass du dadurch einen Ausdruck gibst, dass dich diese Menschen auch interessiert haben. Auch diese Bewohner des Iran haben dich interessiert und du wolltest, dass sie mitbekommen, dass dein Sohn Mensch wird und dadurch deine Liebe offenbar wird. Danke, dass du dich nicht nur auf Israel konzentriert hast, sondern alle Menschen, auch uns im Blick gehabt hast, uns gesucht hast, gefunden hast, uns weiter begleitest. Danke dafür, dass du einen Plan für unser Leben hast, auch wenn wir den nicht immer erkennen oder häufig erst im Nachhinein erkennen. Danke, dass wir da nicht einfach hilflos und alleingelassen durch die Welt herdurchlaufen, sondern dass du dort einen Plan hast. Hilf uns zu erkennen, in welche Richtung der geht. Hilf uns dann, auch wenn wir es erkannt haben, das mutig weiter zu verfolgen und nicht einfach aufzugeben. Uns zu freuen über das, was du uns schenkst und auch zu akzeptieren, da, wo du uns Sachen wegnimmst. Wir möchten dich bitten, dass du uns Weisheit gibst, rechtzeitig Aufgaben abzugeben, nicht daran festzuhängen wie der Herodes. Wir möchten dich bitten, dass wenn uns etwas deutlich wird, so wie den Weisen aus dem Morgenland, dass wir dem auch nachgehen und das dann hinterher tun und dass du dadurch groß gemacht wirst. Danke dafür, dass du mit uns durch unser Leben hindurch gehen willst, dass du es auch tust. Und bereite uns darauf vor, auf die Herausforderungen, die du für uns vorbereitet hast im nächsten Jahr. Amen.